1994, vor 30 Jahren, haben Yasser Arafat, Yitzhak Rabin und Shimon Peres den Friedensnobelpreis bekommen für ihre Anstrengungen zur Lösung des Nahostkonflikts, wie es damals als Begründung hieß. Und heute ist im Nahen Osten gar nichts gelöst. In der Ukraine führt Russland seit fast 3 Jahren einen brutalen Krieg, dazu ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Konflikte in Syrien, Jemen, Kolumbien, Myanmar, Sudan und der Demokratischen Republik Kongo. Welchen Wert hat da der Friedensnobelpreis, dessen diesjährigen Träger das norwegische Komitee heute verkünden wird? Und inwiefern schlagen sich Krieg, Krisen und Konflikte auf die Auswahl des Preisträgers nieder? Das und mehr kann ich besprechen mit Stefan Kroll. Er ist Vorstandsmitglied am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main und jetzt bei mir am Telefon. Guten Morgen, Herr Kroll.
Guten Morgen, Herr Kober.
Angesichts all dieser Konflikte, auch von international kaum wahrgenommenen, wirkt da der Preis nicht wie Hohn?
Nein, ich denke, der Preis wirkt nicht wie Hohn. Er ist ja gerade in solchen Zeiten wichtiger denn je. Es gab ja Forderungen oder auch Vermutungen, der Preis wird vielleicht in diesem Jahr gar nicht vergeben aus diesem Grund. Sowas fände ich nur dann richtig, wenn die Wahrnehmung für die globalen Krisen und Konflikten nicht weltweit da wäre und geteilt werde und die gemeinsame Sorge darum, dann könnte das ein wichtiges Zeichen sein. Ich finde es jetzt gerade im Zeichen wie diesen eigentlich wichtig, diejenigen, die sich bemühen, in den Konflikten Positives zu bewirken, dann auch zu würdigen.
Dass das Nobelkomitee eben den Preis nicht verliehen hat, das hat es 19 Mal gegeben in mehr als 120 Jahren Friedensnobelpreis. Welche Funktion hat denn dieser Preis Ihrer Meinung nach?
Naja, die ganz klassische Funktion ist tatsächlich, eine Leistung im Bereich der Friedensförderung zu würdigen, die abgeschlossen ist. Das, glaube ich, sehen wir in diesem Jahr nicht. Wir sehen keinen bedeutenden Waffenstillstand, keine Friedensverhandlungen, schon gar keinen Friedensschluss. Insofern muss es darum gehen, Anstrengungen im humanitären Bereich, vielleicht auch im Bereich Menschenrechte und Demokratie, Verzeihung, zu fördern oder vielleicht, das haben Sie ja auch gesagt, die Aufmerksamkeit auf einen Konflikt zu lenken, der gar nicht so in der weltöffentlichen Wahrnehmung ist, wie zum Beispiel im Sudan, wie in der Vergangenheit vielleicht auch der Bürgerkrieg in Äthiopien. Das wäre ja auch umso wichtiger, den Preis dafür zu nutzen.
Das heißt, ein solcher Preis kann womöglich idealerweise auch einen Friedensprozess in Gang setzen, Akteure mit zusätzlicher Autorität ausstatten?
Das glaube ich nicht. Das wäre eine Überforderung dieses Preises oder eine zu hohe Erwartung, dass er einen Friedensprozess tatsächlich in Gang setzt. Aber er kann Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, eine politische Wahrnehmung, also eine symbolische Wirkung entfalten, die nicht unwichtig ist. Aber es gehört noch viel mehr dazu, dann tatsächlich in einem Konflikt da eine ganz neue Dynamik zu entfachen.
Und diese symbolische Wirkung, die Sie ansprechen, ist die überall auf der Welt gleich groß?
Nein, die ist nicht überall auf der Welt gleich groß. Also das Nobelkomitee hat einen weiten Friedensbegriff, wie wir in der Forschung sagen würden. Also es geht nicht nur um die Abwesenheit von Gewalt und Krieg, die gefördert wird, sondern eben auch um positiver Friedensbegriff, Menschenrechte, Demokratie. Und gerade in der jüngeren Vergangenheit, also gerade auch die letzten 3 Jahre, das waren Preise, die in diese Richtung gingen. Und das sind Preise, die natürlich gerade in der liberalen Welt dann positiv aufgenommen werden, aber in Ländern, die eben nicht demokratisch sind, und das ist eine zunehmende Zahl von Ländern in dieser Welt, werden die anders wahrgenommen. Also es gibt nicht die ungeteilte weltöffentliche Wahrnehmung hier in diesem Sinne. Da gibt es schon durchaus unterschiedliche Perspektiven.
Es ist noch ein bisschen hin, bis das Komitee seine Entscheidung verkündet. Wer wäre Ihrer Meinung nach ein geeigneter Preisträger in diesem Jahr?
Also klaren Favoriten habe ich nicht. Ich habe schon gesagt, einen Friedensschluss, Friedensverhandlungen haben wir nicht. Ich fände 3 Dinge eigentlich sehr plausibel. Jetzt in diesen Zeiten, wo große Kriege andauern, das eine wäre ein Preis im Bereich humanitärer Hilfe oder insbesondere auch für Geflüchtete. Also 100 Millionen Menschen auf der Welt sind auf der Flucht, über 100 Millionen Menschen, und ein Zeichen einer zunehmenden Renationalisierung wäre das ein wichtiges Zeichen, glaube ich. Und da gibt es verschiedene Organisationen, die dann bedeutsam wären. Das Völkerrecht ist in Frage gestellt durch den russischen Angriff auf die Ukraine, das ist schon seit einigen Jahren, aber auch durch die humanitäre Katastrophe im Gaza, also auch hier im Bereich der internationalen Institutionen, des internationalen Rechts, also internationaler Gerichtshof zum Beispiel, wäre geeignet, meiner Meinung nach. Und was nicht so auf den Listen auftaucht, die man so sieht, ist der Bereich der Rüstungskontrolle. Also in den vergangenen Jahren wurde massiv global aufgerüstet. Und als Friedens- und Konfliktforscher weiß ich, dass Frieden auch nicht immer ohne Waffen, sondern zum Teil auch nur mit Waffen zu erreichen ist. Also es geht hier nicht um eine klare Ablehnung von Rüstung. Also ich sehe auch die Notwendigkeit, aber die Kontrolle dessen in dieser Dynamik, die wir haben, das wäre wichtig. Das wurde in der Vergangenheit auch oft gefördert. Das wäre auch jetzt wieder ein wichtiges Zeichen, meiner Meinung nach.
Das sagt Stefan Kroll. Er ist Vorstandsmitglied am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Wir haben gesprochen über die Bedeutung des Friedensnobelpreises und wer der Preisträger dieses Jahr ist. Das gibt das Nobelkomitee in Oslo heute um 11 Uhr bekannt. Herr Kroll, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.